Noch entdecke ich immer wieder Prinzipien des Himmelreichs im Neuen Testament, in dem Leben Jesu, in den Worten, die er sagt. Und so ich sie entdecke, so möchte ich euch auch natürlich darüber auf dem Laufenden halten. Und so kommt heute ein neues Himmelreichsprinzip, das Prinzip des Himmelslohns. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ihr damit was anfangen könnt. Himmelslohn, ja, da war doch was, irgendwas gab es da. Soll das ein Prinzip sein, dass es Lohn für bestimmtes Tun vom Himmel herab gibt? Zum einen kennen wir ja die ganz normalen Lohnverhältnisse. Die Lohnverhältnisse zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, zu einer bestimmten Zeit anwesend zu sein und natürlich noch mehr, also auch zu arbeiten und noch mehr, nämlich im Sinne und Dienste des Arbeitgebers zu arbeiten, also nicht irgendwas zu machen, sondern das zu machen, was der Arbeitgeber will. Und der Arbeitgeber verpflichtet sich, pünktlich Lohn zu zahlen. Und dieses Verhältnis ist so ziemlich wichtig, auch für uns in unserer Zeit, weil es eine Existenzgrundlage darstellt. Wir müssen ja auch irgendwo wohnen und Miete bezahlen oder Grundsteuern. Die laufenden Lebenskosten sind nicht ganz gering. Und deswegen gibt es diese Verhältnisse, die klar geregelt sind. Und es wird immer dann sehr ungemütlich, wenn zum Beispiel der Arbeitgeber keinen Lohn zahlt oder keinen Lohn zahlen kann. Und dann sitzt man wie auf Kohlen und es ist nicht wirklich gut. Oder, und auch ein großes Problem unserer Zeit, wenn Menschen von dem Lohn, den sie bekommen, so mehr schlecht als recht leben können. Wenn sie also meinen, also es gibt doch eine Schicht in Deutschland, denen geht es so richtig gut. Und dann gibt es aber auch viele, viele Menschen, die dümpeln so vor sich hin und man fühlt, irgendwie ist das ungerecht. Ich arbeite von morgens bis abends und was habe ich davon? Nicht viel. Und manche, die sonnen sich da, was weiß ich, in ihrem 10-stöckigen Hochhaus, in ihrem Schreibtisch und die kriegen viel mehr, als sie verdienen. Das ist nicht ungerecht. Ja, und nun könnte man noch anführen, da gibt es sogar eine ganze Reihe von Menschen, die scheinbar gar nichts verdienen, weil sie nämlich mit Kindern beschäftigt sind, diese großzuziehen. Was sollen die denn denken? Gibt es irgendwo da in der Gesellschaft eine Tafel, da steht dran, ja, du hast so und so viel verdient. Also dein Lohn ist das und das. Nein, es scheint so, als wenn das Wichtigste in Deutschland für uns die Arbeit wäre. Also die Arbeit, für die man Geld bekommt. Und alles andere ist, ja, geht schon, kann man nehmen, ist nicht so wichtig. Ich glaube, hier haben wir etwas verlernt. Dass nämlich es ein Lebensprinzip ist, einen bestimmten Lohn zu empfangen, und zwar nicht den materiellen Lohn in Form von Geld, das ist eine Möglichkeit, sondern einen Lohn, der dem Leben Zufriedenheit, Glück, Gelassenheit und Ausgeglichenheit schenkt. Und wenn wir selber so dieses Grummeln in uns haben, oder wir sehen andere Menschen, die doch so mit ihrer Unzufriedenheit zu kämpfen haben und eigentlich unglücklich sind, dann stimmt irgendwas mit diesem Lohnverhältnis nicht. Das beginnt nämlich ganz schon mit ganz klein. Dieses Lohnverhältnis ist ein grundlegendes Lebensprinzip. Ein kleines Kind braucht Lohn, braucht etwas, was es am Leben erhält. Das beginnt ganz zu Anfang, dass es der Mama Glück verleiht. Die Mama ist glücklich, wenn das Kind an der Brust liegt, die Mama Milch geben kann, es am Leben erhält, Zuwendung geben kann und das Kind von sich aus kann es geben. Es ist dazu geboren, hier eine Lebenskraft weiterzugeben und quasi an der Mutter das Leben rauszusaugen. Und das geht weiter, wenn das Kind dann größer wird, dann wird dieses Verhältnis immer deutlicher. Dann ist es so, dass das Kind immer und immer wieder von Mama und Papa Zuwendung erfahren will. Und diese Zuwendung fordert ein Kind ein. Und wenn Mama und Papa meinen, das ist zu doof, ich habe jetzt anderes im Sinn, dann kann ein Kind sehr ungnädig werden. Und bis zu dem Punkt, dass es sogar Strafe, Schelte, Schimpfworte als Lohn empfindet und damit nicht wirklich zufrieden, aber es ist besser als gar nichts. Es ist besser als nicht beachtet werden. Und so wächst ein Kind auf in einem ständigen Lohnverhältnis, in einem ständigen Geben und Nehmen. Und ein Kind möchte von den Eltern diesen Lohn immer und immer wieder empfangen. Und wenn ein Kind groß wird, ja gut, da gibt es so einen Break in der Pubertät, dann sucht man sich den Lohn überall in der Welt. Also dann gibt es ja richtige Schwärmer, die ausschwärmen zu den Enden des Kontinents und noch darüber hinaus. Es gibt auch Leute, die bleiben irgendwo sesshaft, aber sie schwärmen in Gedanken aus und sind dann ganz woanders. Und dieses Lohnverhältnis entkoppelt sich von den Eltern und es wird ein anderes Verhältnis. Menschen docken an andere Beziehungsgeber an. Das kann die Arbeit sein, dass man sich voll in die Arbeit stürzt. Ja, also die Wanderburschen, der Müllersbursch, der dann herumzieht in der Welt, der dockt bei verschiedenen Arbeitgebern an, guckt, was er von dem lernen kann. Der Arbeitgeber selbst horcht, was gibt es Neues in der Welt. Ah, interessant, da muss man ja auch am Laufenden bleiben. Und er gibt den Lohn und Brot und dann passt das. Und so entstehen in dieser Welt überall solche Verhältnisse, solche Bindungen. Und diese Bindungen durchziehen das ganze Leben. Und nun, wenn wir genauer hingucken, entdecken wir, dass diese Bindungen hin und wieder ungemütlich werden. Also, dass Menschen einfach in Bindungen hineingeraten, die auf Dauer nicht gut sind. Man merkt es selber, man wird unzufrieden, man wird irgendwie eingezwängt, man kommt nicht weiter in der Entwicklung und das Leben scheint ausgebremst. Die Lebensfreude ist weg und was soll man tun? Die Bindungen sind oft so stark, dass man nicht rauskommt. Es ist zum Verzweifeln, zum Mäusemelken, es ist einfach nur nicht schön. Und das gibt es nicht erst seit heute, sondern das zieht sich schon, solange die Menschen leben, durch die gesamte Menschheitsgeschichte. Auch zu den Zeiten, als Jesus gelebt hat, war das so. Und deshalb, ich glaube, deshalb war es Jesus so wichtig. Er hat die Menschen beobachtet. Er hat ganz genau gesehen, Mensch, was passt hier, was passt nicht. Und er hat auch gesehen, dass gerade auch solche ungesunden Beziehungen, solche ungesunden Bindungen Menschen krank gemacht haben, nicht nur im Geist, dass sie deprimiert und bedrückt waren, sondern auch im Körper. Dass der Körper dann auch rebelliert und kaputt geht rein, wenn das längere Zeit andauert. Und deswegen war es ihm so wichtig, auf ein Grundprinzip hinzuweisen. Dieses Grundprinzip heißt, aller Lohn geht ursprünglich vom lieben Vater im Himmel aus. Das ist der Beziehung schafft und zu dem die Beziehung letzten Endes auch wieder hingehen soll. Das heißt, er hat ein Stückchen den Blick weggelenkt von dem Menschen, zu dem mehr oder weniger gute oder schlechte Beziehungen sind, sondern hin zu dem Gott, dem Vater im Himmel, der quasi die Menschen den Menschen den Lebensatem eingehaucht hat und der sie am Leben erhält und der sie auch über den Tod hinaus trägt, der ewiges Leben zu verleihen imstande ist. Und das äußert sich in vielen Worten, die Jesus spricht. Dieser Himmelslohn, wie kennzeichnet er sich? Ich habe in meinem Leben da schon einiges an Erfahrung sammeln dürfen und deswegen ist es jetzt nicht eine graue Theorie, sondern es ist Praxis. Und ich erzähle euch nur das, wovon ich überzeugt bin, dass es auch funktioniert. Also es scheint oft so, geht doch gar nicht, passt doch nicht. Guckt doch mal die Welt an, wie die funktioniert, so geht's nicht. Ich habe in meinem Leben viel ausprobiert und festgestellt, dass diese Himmelslohngeschichte etwa einen ganz wahren Kern hat. Ich erlebe es auch aktuell auch wieder in bestimmten Bereichen meines Lebens, wie das reinhaut, wie es Wirkungen entfaltet, die ich selbst nicht für möglich gehalten habe. Und deswegen kann ich umso überzeugter auch dafür Werbung machen, dieser Geschichte mit dem Himmelslohn Zutrauen zu geben. Einfach mal es auszutesten. Der Himmelslohn zeigt sich darin, dass in dem Menschen eine Zufriedenheit ist. Ich bin beschenkt und belohnt und alles ist okay. Es gibt ja Phasen, da sind wir unzufrieden, da haben wir Schaffenskraft, da wollen wir was einreißen, da sind wir auch manchmal so richtig krummelig so. Und dann ist aber wichtig, dass man immer wieder in so eine Zufriedenheit reinkommt und sagt, ja, es ist gut so, wie es ist. Es ist in Ordnung. So kann ich leben. So ist mein Bauch ruhig, so ist mein Kopf, kommt zur Ruhe, die Gedanken kreiseln nicht mehr und ich kann mich des Lebens freuen, ganz still vor mich hin oder indem ich aufspringe und tanze und einfach mit anderen fröhlich bin, indem ich feiere. Und es ist nicht nur die Zufriedenheit, es ist auch ein Gefühl der Geborgenheit, weil ich nämlich empfange, wie so ein kleines Kind an der Mutterbrust, empfange ich das, was ich zum Leben brauche. Und das Kind fühlt sich so richtig wohl dabei. Und so dürfen auch die Erwachsenen, die ja eigentlich bloß große Kinder sind, sich so richtig wohlfühlen, diesen Lohn zu empfangen vom Himmlischen, von dem das Leben kommt. Dieser Himmelslohn zeichnet sich dadurch aus, dass wir nicht mehr irgendwo unsere Anerkennung suchen müssen, sondern wir sind anerkannt. Wir sind durch und durch anerkannt in unserem Wesen, gesehen. Es geht ja darum, dass im Leben ist ein Ringen nach Sehen. Ich weiß, dass in bestimmten Arbeitsverhältnissen, wie es sein kann, dass Bedienstete tief unglücklich sind, weil sie machen können, was sie wollen. Das müsst ihr euch vorstellen. Sie sehnen sich nach Anerkennung ihres Vorgesetzten. Und wenn die nicht kommt, wenn der einfach sagt, macht euer Ding, dann sind sie zutiefst unglücklich. Okay, das konnte ich nicht verstehen, weil mir geht es da anders, ich bin da froh, ich sage, mach mein Ding. Aber das ist, ich denke, manche von euch können das nachvollziehen. Man wird nicht gesehen, was ist meine Arbeit wert? Was tue ich denn eigentlich? Kümmert sich denn keiner darum? Und dann, oh, was da für ein Frust aufkommen kann. Nicht schön. Wenn denn nur einer sehen würde, was ich tue, wie ich bin, wer ich bin. Und hier gibt Jesus wertvolle Hinweise. Und wir schauen uns die Hinweise mal an. Da gibt es mehrere Punkte, die ich zusammengefasst habe. Zum Beispiel ist ein Charakter dieses Himmelslohns ist, handle im Verborgenen. Wir lesen es im Matthäus 6, Vers 2, das Wort, welches Jesus gesagt hat. Oder wir können auch schon ab Vers 1 lesen. Jesus sagt den Leuten, habt Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Menschen. Also, dass ihr jetzt nicht euch vor den Menschen hinstellt, egal wie auch immer, und sagt, schau, das und das tue ich, ist das nicht schön, also übertrieben. Oder einfach nur so ein Gehabe. Ja, so ist es okay, so muss es sein. Und dann schaut mich an und so geht's lang. Sondern, er sagt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Das heißt, Menschen, die ihren Lohn von anderen Menschen kassieren, erhalten ihn nicht mehr vom Vater im Himmel. Es ist okay, den Lohn zu kassieren, aber dann ist er weg. Also dann gibt es keinen Himmelslohn. Also ihr könnt euch entscheiden. Entweder ihr erhaltet Lohn von Menschen oder Lohn vom Himmel. Und dann macht er drei praktische Beispiele. Wenn du nun Almosen gibst, so sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Straßen, damit sie von Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Also sie haben ihn schon erhalten, alles abgegolten, die haben nichts mehr davon. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Das ist spannend. Also Almosen heißt im Prinzip die Hinwendung zu den Ärmsten der Gesellschaft, dass ich Zeit und Geld aufwende, um ihnen Beistand zu geben. Und das ist normalerweise im Menschen hin und wieder ein tiefes Verlangen, das zu tun. Weil wenn ich Menschen sehe, denen geht es schlecht, dann möchte ich ihnen einfach helfen. Ist nicht selbstverständlich, denn es gibt auch Menschen, die tun das einfach nur, damit sie gut dastehen. Hilft ein bisschen, so das Sozialimage aufzubessern. Und das gibt Jesus den Tipp, macht das ganz im Verborgenen. Also die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Das heißt, ihr braucht das auch gar nicht in eurem Kopf reflektieren. Macht's einfach. Und Ruhe. Und das Interessante ist, man könnte nur meinen, naja, aber so ein bisschen wäre es schon schön, mal eine Anerkennung dafür zu bekommen. Ja, die kommt ja auch. Aber sie kommt von einer Stelle, von der man es eigentlich nicht erwartet. Und wenn man so im Verborgenen handelt, dann gibt es ein geistiges Gesetz. Dann seid ihr sicher, der Lohn wird nicht ausbleiben. Und dieser Lohn, der kann in diesem Augenblick, in dem du das tust, sofort einsetzen. Man spürt auf einmal so ein Glück, gehandelt zu haben, und niemand weiß es. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Das ist interessant. Das ist so ein bisschen so Wichtelmentalität, ja, zu Weihnachten. Man tut etwas und keiner weiß es, wer es war. Und das Nächste ist, es kann Wirkungen haben für die nächsten Tage. Wenn es dir besser geht, auf einmal erlebst du die nächsten Tage ganz anders. Erfüllter, ausgeglichener. Und es kann Wirkungen haben für die nächsten Jahre. Denn du weißt nicht, was aus diesem Armen wird und welchen Einfluss er später haben wird. Und er merkt sich das. Und es kann Wirkungen haben weit über den Tod hinaus. Einmal in die Gesellschaft hinein. Da spielt es gar keine Rolle, ob du noch lebst oder schon tot bist. Aber auch, wir lesen darüber, über das ewige Leben, dass für dich etwas Gewicht gewonnen hat, welches über den Tod hinaus trägt. Wie auch immer, ich kann es nicht genau erklären. Aber so viel lesen wir auch noch an anderer Stelle. Da spielt der Tod gar keine Rolle. Dieses Gewicht, was du hier reingelegt hast, das gibt einen Lohn, einen Himmelslohn, der viel, viel besser ist, als jeder Lohn, den Menschen geben können. Das ist ein Prinzip. Jesus erzählt dieses Bild noch außer den Almosen noch über das Beten, dass also Menschen dann zu vielen Zeiten dann öffentlich beten und dann ganz großartig, toll und salbungsvoll und dann sagt er, ach, vergiss es. Wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein, geh in deine Kammer, in deinen kleinen Raum, verschließe dich und bete zu dem Vater im Himmel und du wirst sehen, und der wird dir dafür deinen Lohn geben. Das ist eine Sache, die, wie soll ich sagen, die braucht kein Mensch wissen. Die ist uninteressant für Menschen, weil es eine geistige Beziehung und die wirkt. Und das Nächste ist auch mit dem Fasten, also mit dem Verzicht auf Essen, Verzicht auf bestimmten Genuss. Auch dort war es zu der Zeit üblich, dass Menschen dann so, ach, und mir geht's ganz schlecht und hab doch ein bisschen Mitleid mit mir und ich muss jetzt fasten. Und wenn du fastest, dann wasche dein Gesicht, dann zeig es nicht nach außen, sondern tu es für dich selber innen. Und der Himmelslohn erwartet dich. Ja, die Frage ist natürlich, warum brauchen wir überhaupt Lohn? Ne? Also können wir nicht für uns zufrieden sein, das zu tun. Ja, aber genau diese Zufriedenheit, das zu tun, ist ja schon auch ein Stück von Lohn. Also es ist eine Gesetzmäßigkeit, eine Himmelsreichsgesetzmäßigkeit, dass es Lohn gibt für das, was ich im Verborgenen tue. Und dieser Lohn ist qualitativ viel besser als das, was Menschen geben können. Ja, dann gibt es das Prinzip der Stellvertretung. Wir lesen es zum Beispiel in Matthäus 10, Vers 42. Wenn jemand in einen dieser Geringen nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht verlieren. Und weiter vor steht im Vers 41, wer einen Propheten aufnimmt, in eines Propheten Namen, wird eines Propheten Lohn empfangen. Oder wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat, den Vater im Himmel. Das heißt, wenn wir uns einem der Geringen dieser Gesellschaft zuwenden, dann wenden wir uns den Höchsten persönlich zu. Das ist ein Stellvertretungsprinzip. Dieser Geringe der Gesellschaft steht stellvertretend für den Vater im Himmel. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Und demzufolge wird all das, was ich dem Geringen tue, genauso angerechnet werden, als hätte ich es meinem Vater im Himmel gebracht. Und deshalb brauche ich kein Gebet, ich brauche keine Ansage, ich brauche nicht, oh Herr, sieh doch, was ich jetzt getan habe und ich möchte deinen Lohn von dir und meinen Lohn von dir. Nein, gar nichts. Es ist Tatsache. Und das Problem ist, wenn ich jetzt diesem einen Geringen verachte, dann habe ich ein echtes Problem. Denn dann verachte ich dem, der Leben gibt. Ich verachte dem, der die Quelle des Lebens ist. Das ist das Prinzip der Stellvertretung. Es kommt hier in den Versen, es ist nicht ganz leicht zu durchsteigen, auch wie das mit dem Prophetenlohn ist. Jedenfalls werden die Menschen oder die Menschen stehen stellvertretend für den Schöpfer. Das Geschöpf steht stellvertretend für den Schöpfer. Im Geschöpf, in der Schöpfung, kann man mit einem entsprechenden Blick den Schöpfer sehen. Man kann tiefer gucken, man kann die Ursachen erforschen. Und genauso führt deswegen auch das Geringste, der Geringste, hin wieder zum Schöpfer. Es gibt das Prinzip der Relativität. Und zwar, die Geschichte erzähle ich mal kurz, es gab einen Aufschrei. Da brauchte ein Weinbergbesitzer Arbeiter und schaute auf dem Markt nach und sah, da sind Leute, die brauchen Arbeit, kommt mal mit. Ihr kriegt jetzt, was weiß ich, für den Tag 100 Euro. Ja, super, passt, kommt mit. Und dann haben sie dann in der Hitze des Tages geschuftet, haben dann die Weinstöcke gepflegt und so ein Weinberg hat ja dann auch so einen Hang und es ist sehr anstrengend, da hoch und runter zu laufen. Und die haben geschwitzt und der Weingärtner hat gesehen, ich habe eine dringende Arbeit zu erledigen, also das muss fertig werden, aber die Leute schaffen es nicht. Okay, die arbeiten bis am Limit, kann ich nicht helfen, ich muss nochmal hin zum Markt, ich muss noch ein paar holen. Und dann holt er nachmittags dann noch ein paar Leute und sagt, kommt mit, 100 Euro. Die gehen mit und arbeiten dann ihre 3 Stunden noch und dann gibt es den Lohn. Und die Ersten, also die zuletzt da gewesen sind, die kriegen 100 Euro ausgezahlt. Und da dachten die, die jetzt in der Hitze des Tages geschuftet haben, naja, wenn die 100 Euro kriegen, na was denkst du, was wir kriegen? Die kriegen auch bloß 100 Euro. Und die waren bedient, die waren sauer. Wieso? Wieso kriegen wir nur 100 Euro? Schau dir die an. Die haben sich einen Lenz gemacht. Die haben nicht einen Muskelkater. Und die haben 100 Euro bekommen. Und dann sagt der Arbeitgeber, was geht's dich an, dass ich so gütig bin? Wir haben vereinbart 100 Euro. Das habe ich gehalten. Und wenn ich gütig zu denen bin, die keine Arbeit gefunden haben, aber auch ihre Familie ernähren müssen, so soll es doch nur recht sein. Und das ist ein Prinzip der Relativität. Himmelslohn ist ein Lohn, der jedem Menschen gerecht wird, indem er das gibt, was er zum Leben braucht. Nicht mehr und nicht weniger. Also es gibt keinen gigantischen Überfluss, es gibt einfach nur das, was zum Leben gebraucht wird. Was wollt ihr mehr haben? Also ja klar, mehr ist besser, ne? Klar. Warum? Warum? Weil wir meinen, wir können das Leben damit festnageln. Und warum ist mehr besser? Ja, weil nämlich durch das Mehr wieder Menschenlohn eingeholt wird. Also, 2 Nachbarn, Grundstück. Der eine fährt einen Corsa, der andere einen Audi. Wie ist der Corsa-Fahrer? Der ist neidisch. Also logisch. Oder auch nicht, ja. Aber das ist zumindest so das Übliche, dass man neidisch auf den ist, der mehr hat. Der hat eine schönere Hecke oder was weiß ich, ein Zaun mit Verzierung, also einen schönen schmiedeeisernen Zaun. Und dann merkt man, dass die Beziehung sich verschlechtert und dass dann so ein Abstand reinkommt. Ja, Neid ist die aufrichtige Form der Anerkennung. Aufrichtiger geht's nicht. Natürlich ist es nicht toll zum Leben. Und warum? Warum legt der andere Wert, das dem Nachbarn so zu präsentieren? Natürlich, weil er Lohn von dem kassiert. Der kassiert die Anerkennung. Und wenn der andere neidisch ist, freut er sich umso mehr. Und das sind so die Lohnbeziehungen, die im Leben stattfinden. Und genau aus dem Grund brauchen wir nicht mehr als zum Leben. Weil, will ich denn den Lohn wieder von dem Nächsten kassieren? Dass es mir besser geht, auf Kosten anderer? Das ist des Himmels nicht gemäß, das ist nicht würdig, so in den Himmelsgedanken zu denken. Wobei natürlich ich sagen muss, dass das Leben durch und durch gezogen ist von diesen Gedanken und wir uns gerne darauf auch aufmerksam machen können, wenn wir so etwas sehen, dass so etwas auftritt. Also in Liebe natürlich, aber es fällt schwer auf. Wir sehen das nicht. Ja, das ist das Prinzip der Relativität. Und da gibt es noch eine andere Begebenheit von Jesus, der sitzt am Tempel, guckt sich den Opferstock an, da wo die Leute das Geld einwerfen. Und dann kommen so die wohlhabenden Leute an, so hier mit Schlips und Kragen und ganz großzügig spenden sie für den Tempel, dass der auch erhalten wird. Ja, also dass man dann auch weiß, oh, der hat viel gegeben und ein Raunen geht durchs Volk und oh, schau an, der Tempel wird erstrahlen, wie schön. Und dann kommt so eine Witwe, so kommt sie an und wirft so einen Groschen rein. Und das Volk so, das ist wohl ein Scherz, davon wird doch nicht mal der Fliegendreck weggemacht hier von der Fensterbank. Und da sagt Jesus, schau dir das an. Diese Witwe, die hat mehr gegeben als jeder andere. Das, was die Menschen verlachen, das, was so im absoluten Maßstab, also scheinbar absoluten Maßstab, so lächerlich aussieht, das ist in Wirklichkeit viel größer, als was die anderen gegeben haben. Und er begründet es, er sagt, die anderen haben von ihrem Überfluss gegeben. Die juckt das gar nicht. Die leben genauso weiter. Und die Witwe hat in ihrer Not, hat sie ein Letztes gegeben. Vielleicht muss sie den Rest des Tages hungern. Aber ihr ganzes Herz war bei dieser Sache und sie hat sich selbst gegeben. Und das zählt vor Gott viel größer als dieses großzügige Opfer derjenigen, die sowieso schon reichlich haben. Das Prinzip der Relativität. Viel ist nicht viel, wenig ist nicht wenig. Und das dürfen wir auch mitnehmen, auch für unsere Verhältnisse. Also wenn jemand jetzt zum Beispiel arbeitet, es ist hin und wieder so, Mann und Frau sind zusammen und der Mann verdient ganz ordentlich und die Frau verdient kaum was. Oder andersrum, der Mann verdient kaum was und die Frau verdient ganz ordentlich. Dann ist das alles relativ. Das soll unsere Verbindung nicht beeinflussen, nicht beeinträchtigen, weil der eigentliche Himmelslohn rechnet anders. Und hier zählt das Herz, hier zählt die Leidenschaft. Hier zählt das ganze Wesen, was sich hineingibt, welches überzeugt ist von einer Sache. Und so ist es auch wichtig, dass dort in diesem Bereich auch wir nicht oberflächlich über andere denken. Also dass wir beurteilen nach dem Ansehen, oh schau, der ist gut und der, oh nö, das ist doch nicht viel, was ich überhaupt leisten kann. Das Prinzip der Relativität. Es gibt ein weiteres Prinzip, das Prinzip des Ausgleichs. Wir lesen in Matthäus 5, Vers 11, also die Verse davor sind die Seligpreisung, wo Jesus sagt, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Eine typische Aussage von den Seligpreisungen. Also diejenigen, die sich nicht streiten oder die einfach sanft im Geist sind, die sind glückselig. Das heißt, die haben jetzt schon das Glück in sich, weil sie das Land erben werden. Das ist so eine Zusage, die Jesus macht. Er sagt, und das ist sehr derb, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Und also wenn Menschen Christus nachfolgen, kann es passieren, Mir selber ist es nicht wirklich doll begegnet, aber es gibt oder es gab in der Geschichte immer wieder Zeiten, da war es richtig schlimm. Und es gibt auch heute hin und wieder Zeiten in Ländern, da ist es richtig schlimm. Ich weiß aus DDR-Zeiten, naja, man konnte halt nicht alles werden, okay. Man hatte seine Begrenzung. Und hin und wieder habe ich dann schon mal auch, ohne es zu merken, doch ein Wörtchen riskiert. Und das bekomme ich heute immer noch zu hören. Also das ist noch bei Menschen drin. Irgendwann, habe ich schon mal erzählt, da hatte ich einen Spruch aus der Bibel so gut gefunden, dass ich ihn mir an die Wand in meiner Kfz-Elektriker-Werkstatt geheftet habe. Bibelspruch an der Wand zu DDR-Zeiten, ja, im VEB-Betrieb. Da kam dann irgendeiner von den, wie heißen die hier, diesen Propagandisten zu mir und sagte, das muss ab. Ich sage, wieso, ihr hängt doch eure Sprüche auch auf. Und irgendwie war der so geschockt, der hat da nichts mehr gesagt, der ist dran geblieben. Und dieser Spruch, der kursiert heute noch. Ist unbegreiflich, für mich war das völlig, was habt ihr denn? ist doch logisch. Und das finde ich spannend. Das finde ich spannend, dass auch wenn Menschen einen anfeinden, wenn Menschen Anfeindung üben, wenn man verfolgt wird, dass dennoch, und man hält das aus, dass daraus ein Lohn erwächst. Jesus sagt, glückselig seid ihr, ihr seid's. Wenn ihr dieses aushaltet, ist okay. Lasst euch verfolgen, lasst euch ungerecht behandeln, alles nicht so schlimm, ihr habt doch das Glück in euch, was will euch denn? Das ist auch etwas, was kaum einer begreift. Dass man mit einem bestimmten Zustand, und sei ja auch ungerecht, zufrieden sein kann. Weil man nämlich weiß, man ist am rechten Fleck. Man ist dort, wo Gott einen hingestellt hat. Und das finde ich so großartig. Hier steht hier weiter, freut euch und frohlockt, also frohlocken ist so die gesteigerte Form der Freude, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Das Prinzip des Ausgleichs. Und es gibt das Prinzip, dass dieser Lohn nicht an den Körper gebunden ist. Das finden wir in Matthäus 10, Vers 39. Da sagt Jesus, wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwegen, wird es finden. Ich glaube, ich hatte schon mal auch darüber ein paar Worte gesagt. Es ist so ein unglaubliches Prinzip. Eigentlich heißt es doch, also wenn ich mein Leben gestalten will, dann ergreife ich es mit beiden Händen, halte es fest und mache das Beste draus. Und wenn man sein Leben wegwirft, so, ach, das ist doch nicht viel wert, ja, dann wird es auch nicht so schön. Und Jesus sagt, aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, das kann zum Beispiel ein Teil des Lebens sein, das man verliert, indem man zum Beispiel bestimmte Dinge nicht tun kann, dass man nicht rankommt da, dass man zum Beispiel auch eine bestimmte Ehre nicht empfangen kann. Aber es kann auch wirklich sein, dass man das Leben gleich verliert, dass man stirbt, um Jesu willen. Dann sagt er, der wird es finden. Dieser Himmelslohn lässt sich nicht an diesem Körper binden. Das ist ja das, was gerade auch die Welt auszeichnet, dass jeder an seinem Leben hängt, als wäre es unersetzlich. Und dennoch ist eins so sicher im Leben, dass jeder sterben wird. Das weiß man, aber die Leute denken, das geht ewig so weiter. Nee, ist nicht. Kann man loslassen. Kann man ganz locker aus der Hand geben, kann sagen, Herr, meine Zeit steht in deinen Händen. Ich kann es nicht bestimmen. Ich kann planen für den morgigen Tag. Ich kann heute Dinge tun, die auch meine Zukunft beeinflussen werden, aber ich kann nichts sicher wissen. Und dieses lockere Loslassen, dass ich sage, mein Leben liegt in deinen Händen. Und was daraus wird, das empfange ich von dir und ich werde es dir wieder geben. Ich brauche nicht festhalten. Ich kann es ganz locker sehen. Das entfaltet, finde ich, einen tiefen Frieden, weil man dich nicht festhalten muss, krampfhaft, an Dingen, die gar nicht halten können. Finde ich hochspannend. Ja, Dann sind wir ja beim vorletzten Prinzip. Das Prinzip der Demut. Da gibt es zwei Bibelstellen. Im Lukas lesen wir einen Ausspruch Jesu, Lukas 17, Vers 10. Ich lese mal ab Vers 7. Wer aber von euch, der einen Sklaven hat, der pflügt und hütet, wird zu ihm, wenn er vom Feld hereinkommt, sagen, komm und leg dich sogleich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, richte zu, was ich zu Abend essen soll. Und gürte dich und diene mir, bis ich gegessen habe und getrunken. Und dann sollst du auch essen und trinken. Dankt er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind nur unnütze Sklaven. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Ein hartes Wort, finde ich. Also, er nimmt dieses alte Sklavenbild. Also damals die Sklaven, die im Prinzip alles das tun mussten, was der Hausherr gesagt hat. Heute gibt es ja ähnlich auch Sklaverei, die heißt nicht mehr so, aber manche Beziehungen sind ähnlich. Es gibt Menschen, die quasi in Unterdrückung gehalten werden. Und es ist für einen Sklaven absolut unüblich, Dank zu empfangen. Der muss einfach damit leben, der Sklave, der kriegt sein Essen, das ist okay und das muss Dank genug sein. Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern, macht das genauso. Also interessiert euch gar nicht für Dank. Soll ich irgendjemand danken? Warum? Ihr habt das getan, was ihr schuldig wart. Und jetzt geht es darum, dass es nicht um eine menschliche Beziehung geht, eine Lohnbeziehung zum Menschen, sondern die Lohnbeziehung zu Gott. Das heißt, wenn du in deinem Herzen empfängst, was dran ist zu tun, dann tue das. Wenn du spürst in diesem Augenblick, dass dies und jenes dran ist, und du spürst, es soll jetzt so sein, es geht vielleicht aus meiner Gewohnheit, es ist ungewöhnlich, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei, ich denke, es ist von Gott, dann tue das. Und ich glaube, dir braucht keiner danken dafür, dass du das getan hast. Weil diesen Dank empfängst du, diesen Lohn empfängst du vom Vater im Himmel selber. Du musst auch nicht Gott bitten, Gott, und jetzt möchte ich bitte, dass du mir mal den Dank gibst, also dass du mir jetzt mal irgendwie in der Ehre aufbaust oder so, dass ich jetzt endlich mal geehrt werde. Das ist inklusiv. Du brauchst nicht drum bitten. Wenn du das getan hast, wozu du eine Pflicht in deinem Inneren gespürt hast, dann ist es okay. Dann hast du deinen Lohn erhalten auf eine ganz andere Art und Weise. Jesus appelliert an die Menschen, die ihm zuhören, seid demütig. Klagt nicht euren Lohn ein oder den Dank, den ihr meint, dass ihr den braucht, klagt ihn nicht ein. Es kommt nicht gut. Und in einer Geschichte wird es noch deutlicher. Jesus erzählt, da ist ein Hausherr, der gibt ein Festmahl. Und wenn du nun zu so einem Festmahl gehst, sagt er, setze dich nicht an den ersten Platz. Also stufe dich nicht zu hoch ein, sondern setze dich ruhig ein bisschen weiter runter, als du dich selbst einstufst. Es ist besser, der Hausherr kommt zu dir und sagt, Freund, komm doch mit zu mir mehr in meine Nähe und du wirst vor allen geehrt, als wenn er sagen muss, mein Lieber, dort hinten ist dein Platz. Und so ist ein Prinzip der Demut, die sagt, bleib bescheiden. Es ist besser, wenn du gesagt bekommst, komm, rück ein Stückchen auf. Als wenn man so auch den Widerstand von Menschen spürt, die sagen, oh, das ist jetzt aber ein bisschen zu viel der Ehre. Ich habe damit gerade auch in letzter Zeit sehr spannende Erlebnisse gehabt. Und Ich bin berührt davon, wie auch dieses Himmelreichsprinzip wirkt. Wie man in einer gewissen Bescheidenheit und so in sich zufrieden und vergnügt sein kann, dass man seinen Dienst und seine Arbeit tun kann, dass man dass man so zufrieden damit ist, dass man keinen Dank braucht. Ist okay, ich habe es getan, weil ich davon überzeugt war. Und wenn ich etwas anderes tue, dann tue ich es einfach. Es muss mir niemand sagen, Mensch, das war so klasse. Und ich finde, das entspannt auch die Situation etwas zwischen Menschen. Hier ist es eine interessante Sache, wie können wir einander die Ehre und Anerkennung geben, die wir schon auch weitergeben sollen, ohne dass es vielleicht in Personenkult oder in übermäßigen Dankeshymnen mündet. Also unter Christen ist hin und wieder mal so die Option getan worden, dass man, wenn Dank angetragen wird, man sagt, nein, nicht mir danke, danke dem Vater im Himmel, das wird so weitergeleitet. Das kann aber auch so ein Bescheidenheitsritual werden, muss nicht immer von Herzen kommen. Ich finde es vielmehr einen guten Weg, den Dank, den ich dem anderen entgegenbringen möchte, entgegenzubringen, indem ich das, was er getan hat, sehe und mich darüber freue. Also das muss nicht sein, dass das jetzt irgendwie eine besonders große Ehrung ist, sondern es ist ja schon viel wichtiger, dass das, was der andere getan hat, gesehen wird. Lieber Hausvater, siehst du das, was deine Frau leistet mit der Erziehung der Kinder? Und freust du dich darüber? Bringst du das zum Ausdruck? Und ich denke, da ist der Muttertag vielleicht eine interessante Erfindung, aber einmal im Jahr und das auch noch ein bisschen, ja, jetzt muss ich mal, ist doof.
Das
kann man durchaus anzweifeln. Es ist doch viel interessanter, sehe ich das überhaupt, was der andere tut? Richte ich meinen Blick darauf und freue ich mich darüber? Natürlich ist es Grund zur Freude, wenn der andere was tut. Also, und ich weiß auch, wie blind ich sein kann, auch sicherlich im Verhältnis, dass Grit etwas tut und ich bin wie so ein Maulwurf. Ja, also da muss man mich drauf stupsen. So. Und naja, wie das so ist, das, Mann, typisch. Und deswegen sage ich mir das auch. Schauen wir uns einfach mal an, was der andere geschaffen hat. Aber es gibt auch Dinge, die sehe ich dann sehr wohl und freue mich wie so ein Kind. Und der andere freut sich, dass ich mich freue. Andersrum genauso, wenn andere Freude darüber ausdrücken, was ich gerade geschafft habe, dann ist mir das doch so eine Genugtuung, anderen auch damit Freude gebracht zu haben. Das ist, glaube ich, so die natürliche Art, Dank weiterzugeben. Einfach spontan raus, Augen auf, sehen und zum Ausdruck bringen in einer natürlichen Art, wie man empfindet. Ja, und das letzte Prinzip, was ich jetzt anführen möchte, dann ist aber auch schon wieder spät geworden, da gibt es eine Geschichte. Die steht in Matthäus 25, die werde ich mal kurz erzählen. Da ist einer, ebenfalls wieder ein Herr, der Bedienstete hat, und der geht außer Landes. Und der Herr teilt jetzt sein Vermögen unter die Bediensteten auf. Dem einen, wo er denkt, oh, der ist gut, der macht das bestimmt ganz ordentlich, gibt er, was weiß ich, 5.000 Euro. Dem nächsten gibt er 2.000 Euro. Und dem letzten, wo er denkt, der ist ein bisschen, der ist nicht so richtig, 1.000 Euro. Und dann sagt er, macht was draus, ich reise außer Landes. Und wenn ich wiederkomme, würde ich gerne von euch hören, was geworden ist. Und dann hat derjenige, der Herr kam wieder, und derjenige, der 5.000 Euro hatte, hat er gearbeitet damit, hat es ein Stückchen vervielfältigt, sind 10.000 Euro draus geworden. Der Herr hat sich riesig gefreut drüber. Dann kam der mit den 2.000 Euro, sind 4.000 Euro draus geworden. Der Herr war auch richtig zufrieden. Und dann kam der mit den 1.000 Euro und der war schon vom Prinzip her unzufrieden. Und na, was ist denn los? Also, und dann hat er gesagt, ich wusste, dass du ein harter, Herrscher bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und du habe ich einfach dein Geld genommen und vergraben und hier hast du es wieder. Und dann sagt Jesus, du hättest das Geld auch zur Bank bringen können, hättest wenigstens Zinsen bekommen. Also heute nicht mehr, aber damals ja. Und du hast es nicht getan. Und deswegen wirst du ein Verhältnis bekommen, welches dir nicht gut tut. Du wirst leiden darunter. Und die anderen hat er in der Verantwortung weitergeführt. Er hat den anderen einfach mehr anvertraut. Also die Folge eines Dienstes und es ist in Verantwortung und Sorgfalt ausgeführt worden, ist, dass der Lohn darin besteht, dass eine Entwicklung stattfindet. Man bekommt mehr Verantwortung. Also was heißt mehr Arbeit? Ha, toll. Doch, das ist, ich finde das wichtig, weil das Leben selber ist ja auch gereift. Man hat ein Stückchen was geschafft und kann auf einmal ein Stückchen mehr tragen. Man ist reifer geworden. Und so ist es auch im Leben eines Menschen so, dass er von Aufgabe zu Aufgabe, und die können in größeren Zeitabständen auch sein, heranreift und so er treu und haushalterisch damit umgeht, dann auch zur nächsthöheren Aufgabe findet und darin auch einen ganz tiefen Lohn, eine ganz tiefe Befriedigung in sich findet. Ja, das waren jetzt die Prinzipien des Himmelslohns. Und ich hoffe doch ganz stark, dass eines oder anderes bei euch hängen geblieben ist und dass ihr mutig seid und dieses im Alltag mal ausprobiert, dass ihr es mal in euch gehen lässt und das, was euch vielleicht angesprochen hat, was ihr denkt, das kann nicht funktionieren, oder lest es mal nach. Ich kann auch diese Bibeltexte euch geben, einfach nochmal zum konkreten Nachlesen. Und ich möchte euch Mut machen, das wirklich im praktischen Leben zu testen. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Ich bin selber begeistert davon. Und wisst ihr was? Dieser Himmelslohn hat einen Namen. Dieser Himmelslohn ist der Heilige Geist, der unser Leben kehrt, der uns ausfüllt, der uns glücklich macht, zufrieden macht, der uns die Frucht des Geistes schenkt, der uns mit Gaben des Geistes ausrüstet. Und deswegen ist es gut, auch über diesen Himmelslohn zu diesem Pfingsten zu reden. Ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.